Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren.
Ja, liebe Gemeinde, schön hier zu sein. Schön hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang nicht hier und es ist schön, dass sich was tut, dass es hier anders aussieht, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass ich zu diesem Thema predigen darf, Wohlwollen beim Volk. Ich kann dir sagen, dass diese Predigt keine Predigt wird, bei der du nicht herausgefordert wirst. Du wirst heute herausgefordert werden und ich verspreche dir das. Vielleicht sogar so weit, dass du am liebsten aufstehen willst und gehen. Aber ich bitte dich, dich darauf einzulassen, für das, was Gott heute zu dir persönlich und zu euch, zu uns als Gemeinde, als Christen in Deutschland sprechen möchte. Denn ich habe euch zwei Dinge mitgebracht. Ich habe euch einmal einen kurzen Blick auf den Bibeltext mitgebracht, der die Grundlage für meinen zweiten Teil legt. Ihr habt mittlerweile die Predigtreihe fast fertig über die Apostelgeschichte und heute habe ich Wohlwollen beim Volk bekommen als Predigtstelle. Das ist nicht viel, über was ein Prediger reden kann, das sind nur drei Worte. Aber diese drei Worte, sie haben Sprengkraft. Und zwar wirklich richtige Sprengkraft. Das ist das Erste, was ich euch mitgebracht habe. Und das Zweite, was darauf aufbaut, ist keine Auslegung eines Bibeltexts, sondern tatsächlich ein prophetisches Wort. Weil ich glaube, dass wir Perspektive brauchen, die in der Apostelgeschichte ganz groß wird und die für jeden Einzelnen von uns etwas zu bedeuten hat für diese Zukunft, für deine Zukunft, für unsere Nachfolge als Christen. Denn die Apostelgeschichte ist eine Geschichte, die die Welt verändert hat. Es ist eine Geschichte, die ein neuer Startpunkt Gottes war, in die ganze Welt hinauszuwirken. Ohne diese Ereignisse in der Apostelgeschichte würden wir hier heute nicht sitzen. Und ich glaube, weil diese Geschichte so weltverändernd ist und weil ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist und für alle Zeit gilt, glaube ich, dass heute Veränderung in diesem Gottesdienst stattfinden kann. Und das habe ich dir mitgebracht. Und vielleicht wirst du aus diesem Gottesdienst gehen und sagen, boah, das halte ich nicht aus, was der Mattis gesagt hat. Vielleicht wirst du mir auch einfach nur zustimmen und nicken, aber ich garantiere dir, es wird dich verändern. Es ist heute sehr herausfordernd, deinen Weg als Christ neu auszurichten und auch vielleicht uns als Gemeinden neu auszurichten. Ich nehme mich mit hinein in diesen Text und ihr habt ihn vielleicht schon häufiger gehört in der Apostelgeschichte. Es ist eine wahnsinnige Geschichte. Ihr seid hier gerade dabei und ihr behandelt die Grundlagen der Gemeinde und ihr habt die ganzen Themen eben schon gesehen. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet, Teilen, Lobpreis, Zeugnis geben. Heute also der letzte Teilsatz, das Wohlwollen beim Volk. Ich finde, das Wohlwollen beim Volk, das klingt doch eigentlich nach was ganz Schönen, oder? Ich meine, wer wünscht sich das als Gemeinde und als einzelner Christ nicht? Wer wünscht sich das als Mensch nicht, gemocht zu werden? Wir alle, wir wollen gerne gemocht werden. Kein Mensch bleibt gerne für sich allein. Und kein Mensch hat es gern, wenn andere Menschen ihn nicht mögen. Klingt doch also schön. Eine Gemeinde, die überall gemocht wird. Eine Gemeinde, die in Ingelheim gemocht wird, die Ingelheimer Gemeinde. Eine Gemeinde, die in Ludwigshafen gemocht wird, die Ludwigshafener Gemeinde. Das klingt wie eine schöne Formel, was hier in der Apostelgeschichte steht. Dort steht, wenn ihr euch an die Lehre der Apostel haltet, wenn ihr Abendmahl feiert, wenn ihr Gemeinschaft habt, wenn ihr zusammen betet, wenn ihr Zeugnis gebt und wenn ihr Gott lobpreist, dann habt ihr Wohlwollen beim Volk. Herzlichen Glückwunsch. Das wäre doch schön, oder? Das wäre doch super. Wer ein guter Bibelleser ist, der hat die Apostelgeschichte nicht nur im Kapitel 2 gelesen, sondern kennt den Rest der Apostelgeschichte, zumindest so grob. Und da muss man ganz einfach sagen, das ist doch mitnichten so. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, dann lesen wir eine Geschichte von Verfolgung, von Anfeindung, von Nichtgewolltsein, von Nichtgeliebtsein. Wie kommt also hier die Aussage zustande und die Jünger, sie hatten, oder die Jesus nachgefolgt sind, sie hatten Wohlwollen beim Volk? Lügt die Bibel? Sagt sie dort, sie hatten Wohlwollen beim Volk und schon drei Kapitel später wird Stephanus gesteinigt? Wie kann das sein? Ich glaube, um das richtig zu verstehen, müssen wir einen größeren Blick wagen. Nicht nur diese drei Worte, Wohlwollen beim Volk, sondern tatsächlich auf die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen. Und keine Angst, ich predige keine 45 Minuten von Adam bis Eva bis Offenbarung. Aber trotzdem ist diese Stelle, Apostelgeschichte 2, eine Schlüsselstelle für das Handeln Gottes. Denn wenn wir in der Apostelgeschichte 2 nachlesen, was da abgeht, dann ist es Folgendes. Da sind Juden in Jerusalem. Juden, das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes. Sie sind da, um Passa zu feiern. Fast alle kommen dorthin. Denn das gehörte dazu, Passa in Jerusalem zu feiern. Sie kommen alle und sie strömen nach Jerusalem. dieses Volk Gottes. Das, womit Jesus, womit Gott sein Wirken in der Welt bestätigen will. Aber die Juden, so werden sie beschrieben, sie haben den Auftrag Gottes nicht verstanden. Sie leben den Auftrag Gottes nicht mehr. Sie kommen zwar zum Passafest nach Jerusalem, aber sie haben nicht verstanden, was Gott damit möchte. Sie leben ihren Glauben, aber sie haben die Beziehung zu Gott verlassen. Es ist alles Schein nach außen. Wer heute in Israel unterwegs ist, unter Menschen, die sich Juden nennen, es gibt sehr viele fromme Juden, aber es gibt auch ganz viele Juden, die sind Juden und die halten sich an alle Gesetze, aber sie haben mit der Beziehung zu Gott nichts mehr zu tun. Und wir treffen hier auf Gottes Volk in Jerusalem. Das sind erstmal nicht wir, sondern das waren die Juden. Aber sie sind nicht mehr bei Gott und nicht mehr an Gottes Herzen. Sie sind kein Licht für die Welt, so wie sie sein sollten. Sie reizen die Menschen um sich herum nicht mehr dazu, den lebendigen Gott kennenzulernen, sondern sie sind tot. Für Gott sind sie tot. Er hat ihnen eine Versprechung gegeben und an die wird er sich halten. Aber in dem Moment für Gottes Anliegen, nämlich dass Menschen ihn kennenlernen und gerettet werden, sind sie tot. Und dann passiert das Großartige und das Wunder, was in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird und was wir auch an Pfingsten kennen. Der Heilige Geist kommt und er redet in verständlicher Art und Weise. Er macht klar, was sein Anliegen ist. Wir lesen da, dass der Heilige Geist kommt und in allen Sprachen, die von den Leuten redet, die da sind. Und ich sehe das nicht nur als eine Übersetzungsaktion, sondern auch um eine Übersetzungsaktion im göttlichen Sinne. Er sagt nämlich den Juden, die dort sind, das ist mein Plan mit dieser Welt. Jesus Christus ist mein Plan mit dieser Welt. Er macht klar, was sein Anliegen ist. Der Heilige Geist übersetzt Gottes Willen in die Sprache der Menschen. Und dann ist Petrus da und er erkennt das, wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte. Und er predigt genau das. Er sagt, Leute, wenn ihr seid auf dem falschen Weg, ihr tut nicht mehr das, was Gott will, tut Buße und kehrt um und glaubt an Jesus Christus. Und das predigt er nicht zu den Römern, das predigt er nicht zu den anderen Menschen, die dort sind, sondern zu den Juden. Er predigt Umkehr und tatsächlich viele erkennen, dass sie umkehren müssen, weil er das Evangelium predigt, weil er diese starke Nachricht von Jesus Christus predigt, dass Gott uns nahe ist, dir und mir, uns Menschen, allen Menschen, dass Gott Beziehung mit uns möchte. Und dann kommt das, worüber diese eure Predigtreihe geht. Denn auf einmal entsteht eine Metamorphose, eine Veränderung, eine neue, lebendige Form des Volkes Gottes. Sie hören täglich das, was Jesus getan hat, auf den öffentlichen Plätzen Lehre. Sie leben eine neue Gemeinschaft, die nicht zweckmäßig ist, sondern Gottes Vorstellung von wahrer Gemeinschaft verkörpert. Sie essen zusammen und zeigen die kraftvolle Veränderung des Passamals auf Jesus hingedeutet. Und sie beten, wie Jesus es tat, persönlich, inbrünstig auf Gott ausgerichtet. Und ebenso war auch ihr Lobpreis. Sie teilten alles. Für die Außenstehenden, die das beobachtet haben, muss sofort klar geworden sein, hier weht ein neuer Geist im wahrsten Sinne des Wortes. Für die Außenstehenden, die das beobachten, dann muss sofort klar gewesen sein, hier ist Gott am Wirken. Für die Juden, die ihren Glauben nur nach Schema F, nur nach Regeln ausgerichtet haben, muss klar gewesen sein, als sie diese Menschen betrachteten, jetzt haben wir ein Problem. Denn da leben Menschen auf einmal einen Glauben, der viel näher dran an Gott ist, als wir das jemals kennengelernt haben. Das ist anders als alles, was wir bisher kannten. In ganz anderen Formen. Lebendig, nah, lebensrelevant und Jesus verkündigend. Und das ist das Entscheidende von diesem Apostelgeschichte 2 Text. Denn dieser Text spricht vom Kairos Gottes. Ich weiß nicht, wie gut ihr Griechisch könnt, ob ihr wisst, was Kairos heißt. Es gibt zwei Begriffe für die Zeit im Griechischen. Das eine ist Chronos und das andere ist Kairos. Chronos kennt man vielleicht hier von der Uhr, vom Chromatographen oder so. Chromatographen ist falsch. Chronographen, so heißt es. Das ist einfach die fortlaufende Zeit. Also das, was wir kennen. Wenn eine Minute umgeht, ist eine Minute umgegangen. Wenn eine Stunde umgeht, ist eine Stunde umgegangen. Aber die Bibel kennt einen zweiten Begriff dafür und das ist der Kairos. Und was die Bibel damit meint, ist, dass es einen ganz bestimmten Moment, einen ganz bestimmten Zeitpunkt gibt, in dem Gott diese Welt neu aufschließt und neu verändert. Er macht in der Apostelgeschichte 2 aus einem toten Volk ein lebendiges. Er schafft einen Zeitpunkt, einen Zeitraum, in dem Veränderung geschieht, seinem Wesen und Auftrag nach entsprechend. Er erneuert seine Kirche, er erneuert sein Volk. Und tatsächlich sagen diese drei Wörter eigentlich nichts anderes als genau das. Sie fanden Wohlwollen beim Volk. Ich muss euch kurz noch mit Griechisch wieder behelligen, denn das Wohlwollen, was hier steht, da steht im Griechischen das Wort Charis. Und vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, Charis. Wenn wir von den Geistesgaben zum Beispiel sprechen, da sagen viele Charismen zu. Charis ist in der Bibel immer gebraucht, wenn Gott Gnade schenkt. Wenn Gott etwas schenkt, was seinen Plan weiterbringt. Es geht also an dieser Stelle nicht darum, dass das Volk, die Jünger und das, was da geschieht, toll findet, sondern dass ein Moment, ein Kairos Gottes dort ist, wo Gott Menschen, die ihn nicht kennt, schon vorbereitet hat. Wo er Menschen schon das Herz geöffnet hat. Wo der Boden schon bestellt ist. Das ist das, was Jesus meinte, als er gesagt hat, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Gott hat den Menschen schon das Herz geöffnet in diesem Kairos für das Wirken der Gemeinde in der Welt. Und das ist hier auch das Entscheidende in der Apostelgeschichte 2. Die Gemeinde ist deswegen so erfolgreich, wenn man das Erfolg nennen will. Ich würde es so nennen, wenn Tausende der Gemeinde hinzugefügt werden. Sie ist deswegen so nah am Herzen Gottes dran und kann ihren Auftrag leben, weil Gott es schon vorbereitet hat. Gott ist hier der Handelnde, nicht die Gemeinde. Gott hat alles vorbereitet. Und er hat die Situation vorbereitet, in der die Gemeinde das Reden Gottes hören kann und auf offene Türen trifft. Wir fragen uns zusammen, was sind die Grundlagen von Gemeinde? Und eine Grundlage von Gemeinde ist, dass Gemeinde sich immer danach ausstreckt, den Kairos Gottes zu erkennen und sich beständig erneuern zu lassen. Den Kairos Gottes, den Moment Gottes zu erkennen und sich beständig erneuern zu lassen. Immer wieder in diesen Auftrag Gottes hineinziehen zu lassen. Und das machen die Jünger hier, das machen die Leute, die das kennen. Und wie gesagt, es entsteht die größte Bewegung der Welt, die größte Glaubensbewegung der Welt dadurch. Gott handelt und die Menschen sind bereit zu hören. Sie tun Buße, sie kehren um, sie lernen Gott auf ganz andere Art und Weise kennen. Sie werden vom Tod in das Leben, von der Frustration der ganzen Regeln und starren Formen hineingezogen in das wirksame Handeln Gottes in der Welt. Das ist die Situation damals. Großartig, wie Gott handelt. Ich bin immer wieder begeistert davon. Und jetzt kommt der zweite Teil, das prophetische Wort. Ich habe es lange überlegt, ob ich das wirklich als prophetisches Wort klassifiziere, aber ich finde das deswegen wichtig, weil die Bibel sagt, dass prophetische Wörter in einem ganz besonderen Maße geprüft werden müssen, durch den Einzelnen und durch die Gemeinde. Und ich lege dir diese Sonderprüfung ans Herz, das, was ich jetzt sage. Liebe Gemeinde, die meisten Gemeinden in Deutschland sind tot. Schauen wir uns die vitale Gemeinde aus Apostelgeschichte 2 und unsere Gemeinden an, dann ist da nicht nur ein Unterschied, es ist ein krasser Gegensatz. Wir drehen uns nur um uns selbst. Wir sind eine kleine elitäre Schar geworden, die den Laden irgendwie am Laufen hält, die aber für das, was Gott in dieser Welt vorhat, nutzlos geworden ist. Ich muss mich kurz sammeln, ja? In meiner Arbeit als Pastor, aber auch als langjähriges Gemeindemitglied, merke ich, dass Mitglieder frustriert sind. Gemeindeleitungen ebenso, weil sie sich mehr mit sich selbst, mit E-Mails, mit Anmerkungen von und Stilfragen von Mitgliedern kümmern müssen, statt die Gemeinde nach vorne zu entwickeln. Wir merken, dass wir weder inneres noch äußeres Wachstum erleben und wir halten so noch krampfhafter an dem fest, was wir haben. Viele meiner Freunde haben nur noch christliche Freundeskreise. Und das wäre ja gar nicht so schlimm, wenn Gottes Auftrag nicht wäre, Menschen zu gewinnen, Menschen hinzuzufügen zur Gemeinde. Wir gewinnen mit dem, was wir Gemeinde als Volk Gottes nennen, keine Menschen für Jesus. Wir haben eben gesungen, der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit und das ist die Wahrheit. Stellen wir uns ganz ehrlich und mit offenem Blick und Herzen der Herausforderung, dass man den Einzelnen und die Gemeinde an den Früchten erkennen wird, dann sieht es düster aus. Die Apostelgeschichte hat keine Scheu, Erfolge zu messen. Es wurden 1.000, 2.000, 5.000 hinzugefügt, beziehungsweise auch die evangelistische Wirkungslosigkeit festzustellen. Fakt ist, keine Freikirche, keine, in Deutschland wächst, alle schrumpfen. Es gibt einige wenige wachsende Gemeinden, aber die profitieren zumeist von Querwachstum aus anderen Kirchen. Es gab jetzt eine neueste Erhebung in Deutschland. 8% der Freikirchler, die zur Gemeinde dazukommen, 8% von denen, die überhaupt dazukommen, ja? Nur 8% haben keine kirchliche Biografie. Wir sind nicht mehr sprachfähig gegenüber der Gesellschaft, weil wir uns weigern, vielleicht auch Angst haben, zu verstehen und in Form und Stil anzupassen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wir leben in unserer eigenen Bubble, in unserer eigenen Blase. Wir diskutieren viel, wie Form und Inhalt zusammenpassen sollen. Dabei denke ich, in den meisten unserer Gemeinden ist ganz klar, was der Markenkern ist, Jesus Christus. Dem Christentum gelang es immer wieder, sich dem Stil anzupassen, ohne ihr Wesen zu verlieren. Aber wir schaffen es zurzeit nicht. Ich kenne diese Selbstgenügsamkeit, wo wir uns selbst gerne darin sonnen, dass wir ja eigentlich genauso sind wie die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte. Denn wir machen ja genau das, was sie tun, oder? Wir stellen uns unter die biblische Lehre, wir haben Gemeinschaft, wir halten das Abendmahl, wir beten, wir halten Zeugnis und wir haben echt einen inspirierenden Lobpreis. Hey, da ist doch alles in unserer Gemeinde. Punkt abgehakt. Wir sind doch Gott gehorsam. Aber wo ist das Wachstum? Wagen wir einen ungeschönten Blick auf diese gemeindlichen Angewohnheiten, wird das Problem meiner Meinung nach klarer. Wir stellen uns unter die Lehre der Apostel. Wir haben viel Lehre in unseren Gemeinden, auch wenn manchen das immer noch zu wenig ist. Wir haben aber aus dem Blick verloren, dass die Lehre der Apostel damals das Evangelium von Jesus Christus geworden ist, das auf öffentlichen Plätzen verkündet wurde. Es ist das, was Jesus Christus gelehrt hat. Es ist das, was die Apostel weitergegeben, miterlebt haben, weitergegeben haben. Ich habe mittlerweile sehr viele Predigten in den Gemeinden gehört und auch selbst gehalten. Predigten, die nur Christen verstehen können. Die sowohl von ihrer Wortwahl als auch von der Länge nichts mit dem zu tun haben, wie die Menschen heute Nachrichten aufnehmen. Und auch diese Predigt ist so eine, ich bin schon wieder viel zu lang. Wenn wir in Jesus Worte gucken, hat er verhältnismäßig wenig über die Gemeinde gepredigt. Er hat den Menschen anhand ihres Lebens klargemacht, warum sie Erneuerung und Umkehr brauchen und was er ihnen geben kann. Kein geistlicher Schnickschnack, keine tiefen Auslegungspredigen, kein Drehen um sich selbst. Wir haben in den 70er Jahren angefangen, evangelistische Predigten auszulagern auf Sonderveranstaltungen. Predigten sonntags morgens evangelistisch. Jesus hat jeden Tag gepredigt, auf der Straße. Wir sind schwer sprachfähig geworden. Unser Abendmahl versteht keiner, der nicht aus kirchlichen Kreisen kommt. Wir haben es ritualisiert und für viele zu einer leeren Hülle werden lassen. Seit Jahren tun sich auch Christen, die ich kenne, mit der Form des Abendmahls schwer. Ich habe letztens eine Umfrage bei uns in der Gemeinde gemacht, wer das Abendmahl gerne feiert. Ihr wollt die Werte gar nicht wissen, sie liegen weit unter 50%. Sie ist weit weg, unser Abendmahl ist weit weg von den Geschichten, die über Jesus erzählt werden, wenn er mit Menschen gegessen hat und gefeiert hat. Und wir hören nicht auf die Stimmen der Gemeindemitglieder und der Menschen von außen. Und so entfernen sie sich und wir entfernen uns innerlich von diesem Ritus. Von Nichtgläubigen echt mal ganz zu schweigen. Ihr Lieben, gemeinsames Essen ist sowas von in. Es gibt 1000 Millionen Kochsendungen auf SWR 3, läuft ständig, dass man gemeinsam kochen kann. Die Leute sind gern zusammen am Essenstisch. Hier teilt man Leben und Weltanschauungen. Gemeinschaft ist hier möglich, selbst dort, wo keine möglich wäre. Aber wir feiern Abendmahl nicht als ein Fest, in dem Gottes Größe sichtbar wird, sondern als Anhängsel an einen Gottesdienst. Und für viele fühlt sich das kraftlos an. Beim Thema Gebet kann ich aus meiner Gemeinde nur sagen und aus denen, die ich bisher war, ich weiß nicht, ob es bei euch verändert hat, aber es war früher hier auch so, keiner kommt zur Gebetsveranstaltung. Es gibt immer so einen kleinen Kern, denen das Thema Gebet wichtig ist. Aber sonst, man geht hin, wenn man muss. Und ich habe echt Mitleid mit den Diakonen, die in der Gemeindeleitung dafür zuständig sind. Es ist eine kleine interne Schar, die sich dort trifft. Auch im Lobpreis, ich liebe das, deswegen mache ich mit. Aber es ist unser kleiner Mikrokosmos. Wirklich keiner würde die Musik hören, die wir hier produzieren, in real life. Wo ist der Hip-Hop in der Gemeinde? Wo ist der Punkrock? Wo ist das, was auf SWR 3 gespielt wird? Keiner hört das mehr, was wir hier machen. Wo ist die Klassik? Wo sind auch die Texte, die den Menschen wirklich mitten im Leben abholen und trotzdem Gott die Ehre geben? Wir geben uns damit zufrieden, dass wir kurz mal durch schwere Wasser gehen. Irgendwie alle Lobpreislieder im Moment sind über Wasser. Und dass Gott dann irgendwie schon da ist und wir nur zu ihm kommen müssen. Wenn ich die Menschen frage, und was hat das mit deinem Leben zu tun? Dann bleibt die Antwort meistens mau. Wir feiern Lobpreis, um Gott zu erleben. Lobpreis ist aber gedacht, um Gott zu ehren über das, was wir im Leben mit ihm erlebt haben. In der Apostelgeschichte teilen sie alles und sie werfen alles zusammen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie viele Denominationen es auf dieser Welt gibt, wie viele verschiedene Kirchen, wie viel Spaltung und wie viel Neid und Hass unter den Gemeinden. Wir sind weit davon entfernt. Übrigens der Hauptgrund für Gemeindegründung, wisst ihr den? Gemeindespaltung. Ihr Lieben, wir sind kraftlos, innerlich wie äußerlich. Wir gestalten nicht, sondern wir verwalten. Und besonders deutlich wurde das jetzt in der Corona-Krise. Es war wie eine Schockwelle, die sich über ganz Deutschland gezogen hat. Und ich habe mich als Pastor in Ingelheim gefragt, wie hat Ingelheim uns wahrgenommen? Und das, was ich glaube für uns stimmt, stimmt auch für den Rest der Nation. Wir sind nicht systemrelevant. Null. Es wurden Virologen gefragt, Psychologen, Ökonomen, alle systemrelevant. Wir nicht. Die Gesellschaft erwartet keine Antworten mehr von uns. Der Gott und dass Gott etwas mit der Corona-Krise zu tun haben könnte, ist in keinem Sinn angekommen. Wir haben schlicht und einfach nichts beizutragen, auch geistlich nicht. Und auch theologisch haben die meisten Gemeinden dazu geschwiegen, unsere auch. Aber auch innergemeindlich hat sich in der Krise gezeigt, wie es wirklich um unsere Gemeinde bestellt ist. Es gab eine Umfrage des Bahner Instituts und da haben sich 33% der Befragten, nicht nur Landeskirchler, auch Freikirchler, 33% der Befragten waren sich nicht sicher, ob sie nach der Pandemie überhaupt noch in den Gottesdienst zurückkehren werden. Hauptantwort, naja, ich bin da bisher aus guter Tradition zum Gottesdienst gegangen. Und das hat Corona unterbrochen. Ein Satz, der in verschiedenen Gemeinden gesagt wird, den ich auch schon häufiger gehört habe, ist, ich vermisse die Gemeinde weniger, als ich gedacht hätte. Ich möchte nicht die wertvolle Arbeit schmälern. Es haben sich so viele Leute reingehängt. Bei uns in der Gemeinde und auch hier, da hinten sitzen 3 Techniker, ihr macht es klasse. Vielen Dank für euren Einsatz. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber wir haben über Jahre als Kirche keine Jünger als Frucht hervorgebracht, sondern Besucher. Das ist ein echtes Problem. Und spätestens die Krise entlarvt die Selbsttäuschung, die wir seit Jahren unterliegen. Viele von uns spüren das seit Jahren. Es ist eine Diskrepanz zwischen Gemeindewirklichkeit und Alltag. Tun und sein, weil es halt so war und dazugehört. Und das Schlimmste ist, wir verlieren nicht nur die, die schon zur Kirche kommen, sondern auch die, die in unserem Nachwuchs sind. Die Diskrepanz zwischen dem, was wir hier in der Gemeinde tun und so wie Menschen, gerade junge Menschen, ihr Leben leben, wird immer größer. Sie wird eklatanter. Und das hat nichts damit zu tun, nichts mit den Werten zu tun. Die Jugend von heute, die, die noch an Jesus glauben, sind konservativer als die, die jetzt so zwischen 30 und 50 sind. Das haben auch Umfragen ergeben. Das hat nichts mit Werten zu tun. Ich nehme wahr, es ist ein Frust unter den Gemeindegängern. Ein Frust in den Gemeindeleitungen, und Gemeinde ist mittlerweile eher Konfliktort als Aufbauort gewesen. Und hier ist das prophetische Wort. Gott sagt, so habe ich mir Gemeinde nicht gedacht. Wir sind kalt, im besten Fall lauwarm. Und da sagt die Offenbarung ja auch was drüber. Über kurz oder lang, wir werden sterben als Gemeinden oder nur noch intensivmedizinisch am Leben erhalten werden, wenn wir so weitermachen. Und Gott hat kein Problem damit, Dinge, die tot sind, auch sterben zu lassen. Schauen wir in den Vergleich mit der Apostelgeschichte. Dann sind wir in der Apostelgeschichte nicht die, die den neuen frischen Wind Gottes erfahren und geistlichen Aufbruch erleben, die der Kairos Gottes erfasst hat. Wir sind die, die wie die Juden aus den Völkern Gottes Reden neu hören müssen. Wir sind die, denen Petrus zuruft, kehrt um und tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Ich weiß, das ist ein massiver Tritt auf die Füße. Das ist unangenehm. Und als ich diese Predigt geschrieben habe, musste ich mehrere Male weinen. Aber die Umkehr fängt bei uns an. Wir verstecken uns gern hinter Plattitüden. Naja, wer sät, da wird die Frucht ja irgendwann schon mal aufgehen. Aber auch da steht, die Ernte wird Frucht bringen. Tausendfach. Wo ist sie? Wir verstecken uns gern hinter, dass wir ja nicht von dieser Welt sind, sondern nur in der Welt. Das stimmt. Aber wir sind halt in der Welt mit einem Auftrag. Wir verstecken uns dahinter, dass es uns ja gut geht als Gemeinden. Wir verstecken uns dahinter, dass es ja schon immer so war, dass die Kirche Erneuerung brauchte und die ganzen Erneuerungsbewegungen, na, das schauen wir mal, die werden auch irgendwann wieder eingehen. Wir sind arrogant. Die anderen müssen, nicht wir müssen uns verändern. Vorgestern kam ein Idea-Artikel raus mit einer Umfrage unter der deutschen Bevölkerung. Und die haben gefragt, welche Schulnoten würden sie den ganzen Institutionen, die es in Deutschland gibt, geben? Wisst ihr, wer auf dem letzten Platz gelandet ist? Die Kirche. Note 4,2. Wisst ihr, was die Antwort der Kirche war? Wir finden das gut, was wir machen es weiter. Ich weiß, dass in dir, gerade wenn du Gemeinde liebst, so wie ich Gemeinde liebe, jetzt vielleicht Widerstand ist gegen das, was ich sage. Widerstand ist gegen das, was ich dir gerade vorgetragen habe. Und ja, er lebt auch in mir. Aber wenn ich ehrlich gucke, dann ist es Stolz. Und dann ist es Verletztsein. Und dann ist es auch die Frage, wohin kann es dann weitergehen, wenn nicht so weiter. Und die gute Nachricht ist, aus der Apostelgeschichte, dass Gott niemals dort stehen bleibt, dass es seine Gemeinde ist. Das heißt nicht, dass ich mich faul nach hinten legen kann und sagen, ich muss mich nicht verändern, ist ja Gottes Gemeinde. Ein Kairos, der die Gemeinde wieder lebendig werden lässt, die Gemeinde das, was sie noch nicht sieht, neu erleben lässt, wenn sie umkehrt. Denn Gottes Ziel ist es, dass wir als Gemeinde, als Christen zu denen werden, die umgekehrt sind und seine verändernde, nach außen wirkende Kraft erleben. Das ist das Entscheidende dieser Predigt. Nicht gerade all das, was ich über Kirche gesagt habe, was sie ist, sondern jetzt kommt das Entscheidende. Wir können eine Kirche werden, so wie Gott sich sein Volk vorgestellt hat. Klaus Schönberg schreibt zur Corona-Krise in seinem neuesten Buch über Gemeindegründung: Die Kennzeichen einer Krise bestehen ja darin, dass die bisherigen Denkmuster und Bewältigungsstrategien nicht mehr greifen, um angemessen handeln zu können. Die Pandemie erschüttert die Erwartung, dass die Zukunft die Fortsetzung der Gegenwart ist. Und die Versuchung der Krise besteht darin zu fragen, wann ist sie endlich vorbei, damit wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Zitat Ende. Und die Antwort ist nie. Anstatt nach der Normalität zu fragen, stellt Gott uns heute und dich heute vor die Herausforderung zu fragen, was möchte Gott, dass wir in dieser Zeit tun? Ich glaube, dass die Corona-Krise meiner Meinung nach, wie auch in Apostelgeschichte 2, ein Kairos Gottes ist. Gott ist am Handeln und er möchte einen Neuanfang schaffen. Auch mit uns, mit dir und mit mir, mit der Gemeinde in Ingelheim, mit der Gemeinde in Ludwigshafen, mit allen Gemeinden, die je an Jesus glauben, in Deutschland, in Europa und auf der Welt. Und dieser Kairos, er ist sichtbar. Es tut sich was. Ich sehe es in Gesprächen, ich sehe es bei Pastoren, in Gemeindeleitungen, dass Menschen erst unzufriedener mit der Situation werden müssen, aber dass sie sich ausstrecken nach Veränderungen. Im letzten Jahr war das Thema mündiges, lebendiges Christsein. Es kamen Bücher haufenweise zu diesem Thema auf den Markt. Gemeinden haben sich auf den Weg gemacht, wie werden wir mündige, lebendige Christen. Es ist ein Kairos Gottes. Und diese Predigt möchte dich herausfordern. Sie möchte dein Herz berühren. Gott möchte dein Herz berühren. Er fordert dich heute heraus, zu entdecken, dass Gott handelt und auf der Suche nach Menschen ist. Er ist auf der Suche nach Menschen, die umkehren und sich neu auf seinen Auftrag ausrichten, die ihm von Herzen jeden Tag nachfolgen, die sich herauswagen aus der Komfortzone der schon immer Bekannten, die Gemeinde nicht als einen Ort verstehen, an dem ihr Geschmack bedient wird, sondern als Ort, an dem Gottes Handeln in der Welt für alle Menschen sichtbar wird. Er ist auf der Suche nach Menschen, die nach neuen und zeitgemäßen Wegen für das Evangelium suchen, die ihre Identität in Jesus verankert haben, aber in der Welt zu Hause sind, die den Mut und die Zeit haben und aufbringen, mit Menschen, die Jesus nicht kennen, ebenfalls Zeit zu verbringen und ein Zeugnis zu sein. Das größere Zeugnis ist es, am Tisch mit Freunden zu sitzen, als sonntags morgens im Gottesdienst. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die Reich Gottes als mehr verstehen als den Gottesdienst am Sonntagmorgen, die sich ausstrecken nach offenen Herzen, die Gott schon vorbereitet hat, die mündig und lebendig Glauben leben und weitergeben, die sich nicht aufhalten lassen von Menschen, die am Alten hängen und Dinge sagen wie, das darf man nicht, so geht das nicht, das hat noch nie funktioniert. Aber die Gemeinde, die Mut haben, Menschen und Dinge loszulassen, die geistlich tot sind und sich nach dem Lebendigen auszustrecken. Er ist auf der Suche nach Menschen, die an die verändernde Kraft Gottes glauben und mit diesem Fokus leben. Er ist auf der Suche nach Menschen, die den Kairos Gottes erkennen und voller Mut ins ungewisse, lebens- und gemeindevernderne Abenteuer mit Jesus aufbrechen. Kurz gesagt, er ist auf der Suche nach dir ganz persönlich, denn du bist Gemeinde. Er fängt bei dir an. Und ich habe am Anfang der Predigt gesagt, diese Predigt wird dich herausfordern. Ich weiß nicht, wie oft du vielleicht schon innerlich gedacht hast, ich muss jetzt aufstehen. Ich muss jetzt gehen, was wirft er mir da alles auf den Kopf? Vielleicht hast du auch gedacht, genauso entdecke ich Gemeinde und jetzt müsste ich mal den Mund auftun. Alles gut, ich bin für alles offen. So soll es sein, denn Gott fordert uns heraus. Und ich glaube, wenn wir umkehren und uns prüfen lassen von ihm, dann wird er Reich Gottes mit uns bauen, auf seine neue, wilde Art und Weise. Er wird unser Herz beschneiden, dort, wo wir nicht lebendig sind. Und er wird uns ein neues Herz geben für unser Reich, unsere Gemeinde und unseren Auftrag. Und ich bin mir sicher, und das lese ich aus der Apostelgeschichte, wenn wir uns auf diesen Reinigungsprozess einlassen, jeder Einzelne, dann wird das unser Leben und unsere Gemeinde verändern. Ich glaube daran, dass das, was in der Apostelgeschichte geschehen ist, auch heute noch geschehen kann. Vielleicht nicht mit uns, wenn wir nicht bereit sind, umzukehren. Vielleicht mit anderen. Aber es wird geschehen, denn Gott ist am Wirken. Es ist seine Gemeinde und er hat die Zukunft der Gemeinde schon vorbereitet. Er schenkt Charis Gnade bei den Menschen, gerade jetzt nach der Corona-Pandemie. Und er lädt dich ein, Teil davon zu sein, dich einzulassen darauf. Deswegen heute zum Ende der Predigt. Du hast heute alles gehört. Und ich bitte dich, prüfe das. Ist das, was ich dir heute gegeben habe, Gottes Reden in dein Leben? Ja oder nein? Und dann triff eine Entscheidung. Bleib so, wie du bist, oder lass dich von Gott verändern. Herausfordernde Predigt. Ich habe viele Predigten gehört, die mich nicht herausgefordert haben. Ich habe Predigten gehalten, die mich herausgefordert haben. Heute fordert sie heraus. Deswegen bitte ich dich, damit nicht alleine zu bleiben. Tausch dich mit Menschen aus der Gemeinde, mit deinen geistlichen Leitern darüber aus. Auch mit mir. Ich bitte euch als Technikteam, meine E-Mail-Adresse unter das YouTube-Video zu stellen, bitte. So erreicht ihr mich. Ich bin für alle Diskussionen, für alles Hören auf Gottes Wort und Gottes Reden offen. Wir wollen ja zusammen das Lied History Maker singen. Das Lied kenne ich, seit ich 13 bin. History Maker, markige Worte. Ich möchte diese Welt verändern. Wenn es wirklich wahr ist, dass Gebet verändert, dass mein Zeugnis verändert, dann will ich da sein und Geschichte verändern. Und ich habe dieses Lied schon über 100 Mal gesungen. Ich singe es nach der Vorbereitung auf diese Predigt anders. Ich singe es als sehr demütiger Mensch, der weiß, dass er Veränderung braucht. Aber als ein Mensch, der voller Zuversicht ist, weil das, was in Apostelgeschichte 2 passiert, auch heute passieren wird. Weil Gott seine Gemeinde baut und er uns einlädt, dabei zu sein. Amen.